Wir sind tatsächlich mittlerweile in Kapitel 9 angekommen. Wir sind im siebten Monat. Der siebte Monat ist September, Oktober so ungefähr. Und die Israeliten bzw. die Juden, zu dem Zeitpunkt nennt man sie schon so, die haben sich zusammengefunden in Jerusalem zur Bibelstunde. Sie sind zusammengekommen, um das Wort Gottes zu hören. Haben es ausgelegt bekommen und haben dann währenddessen auch festgestellt, oh, wir sind genau in dem Monat, in dem man das Laubhüttenfest feiern soll, das Fest, in dem Gott sein Volk nochmal an alles erinnert. Also ich habe euch rausgeholt aus Ägypten, ich habe euch in der Wüste versorgt, ich habe euch mein Gesetz gegeben, ich habe euch in das verheißene Land hineingebracht. All das zusammen. Das ist nun vorbei. Und nun heißt es in Vers 1. Am 24. Tage des Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Hier haben wir das zweite Mal Fasten im Buch Nehemia. Das dritte Mal, wenn man Esra Nehemia als ein Buch sieht, was es ja ursprünglich war. Fasten, sich demütigen, Gott zu zeigen, ich verlasse mich nicht darauf, dass mich Essen und Trinken versorgen, sondern dass du mich versorgst. Sich selber zu zeigen, Gottes Wort und das Gebet ist mir wichtiger, dass mein Geist wirklich aufgebaut wird, als dass ich mein Fleisch füttere. Und auch wenn das Fleisch dann schreit und sagt, ich sterbe, sagt das Fasten dann, jetzt erst recht. Und sie kommen zum Fasten zusammen am 24. Tag. Das heißt, das Laubhüttenfest ist seit ein paar Tagen vorbei. Also am 14. hat es angefangen, 7 Tage, also 8 Tage inklusive. Das heißt, es war jetzt der 21. schon, nochmal ein paar Tage her. Und dann sind sie jetzt da und versammeln sich. Also entweder konnten sie sehr schnell reisen oder sie sind tatsächlich den ganzen Monat gewissermaßen dort geblieben. Und ich kann mir beides vorstellen, dass das eine tatsächlich war, okay, wir gucken kurz, was alles noch dabei ist, und das andere tatsächlich zu sagen, ne, das ist uns jetzt wichtiger. Wichtiger als, dass die Arbeit da jetzt vorangeht. Muss man natürlich gucken, also wer Vieh und Co. hatte, der musste schon irgendwie jemanden da haben zum Versorgen. Aber ansonsten könnten sie durchaus alle da gewesen sein. In Säcke gehüllt, was bedeutet das in Säcke gehüllt? Das ist eine Anspielung auf einen Vers aus Jesaja 64 war es, glaube ich. Ich habe vergessen, den nachzugucken. Wo Jesaja sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen, wie Säcke. Es ist auch eine Anspielung auf Psalm 130. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich in Freude gekleidet. Säcke sind keine schönen Klamotten, also ähnlich wie beim Fasten. Man verzichtet auf das, was einem das Leben sonst gut macht, was einem das Leben schön macht. Und das Gleiche mit Erde auf ihren Häuptern. Wir sagen Asche aufs Haupt. Daher kommt dann der Aschermittwoch auch zum Beispiel. Hängt auch damit zusammen, ich bin nur Dreck. Das kann man in der heutigen Gesellschaft nicht unbedingt sagen. Dann wird einem sofort entgegengehalten, nein, du bist ganz toll, die Bibel sagt doch, du bist wunderbar gemacht. Stimmt. Und trotzdem sagt die Bibel auch, ich bin Dreck. Beides zu wissen, das ist das Wichtige. Und vor allem sagen zu können, ja, ich bin nur Dreck, aber ich bin Gottes Dreck. Und wenn der Dreck in Gottes Hände kommt, kann er damit was ganz Besonderes machen. Wenn der Dreck herumliegt und Gott sein Wort hineinsät, dann kann da was Wunderbares draus wachsen. Also zu sagen, ich bin Dreck, heißt nicht allein, dass ich mich nur schlecht sehe. Das heißt, ich bin eigentlich wertlos, aber in Gottes Händen bin ich doch unendlich wertvoll. Es hängt immer davon ab, wer etwas in der Hand hat. Ein Beispiel, das ich schon häufiger gehört habe, das ihr vielleicht auch schon häufiger gehört habt, eine Geige. Es ist ganz unterschiedlich, ob ich jetzt eine Geige in der Hand habe, der ich Geige spielen nicht ordentlich gelernt habe, oder ob zum Beispiel André Rieu die Geige in der Hand hält. Oder ein anderer Geiger. Jemand, der das wirklich professionell gelernt hat. Und das muss gar nicht sein, dass der das dann lang geübt haben muss oder und so weiter. Also es gibt schon Kinder, die können das sehr gut. Hängt dann davon ab, wie es gelernt wird und alles. Aber wo bin ich? Wo ist dieser Dreck, den ich dadurch symbolisiere, dass ich Erde auf meinem Kopf habe? Also das Volk kommt zusammen und hat sich tief gedemütigt vor Gott. Oder sie demütigen sich jetzt vor Gott. Und das nächste, was jetzt kommt, die nächsten paar Verse, sind eine Zusammenfassung dessen, was jetzt im Kapitel dann weiter nochmal erzählt wird. Also, das ist oft in der Bibel so, es wird eine Sache erzählt und dann wird es nochmal erzählt und man fragt sich, hä, machen die das nochmal? Nee, das ist so orientalisches Erzählen. Es wird erst einmal der grobe Rahmen geknüpft und dann wird nochmal erzählt, was genau passiert ist. Jetzt kommen wir in Vers 2 an. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Was haben sie gemacht? Alles fremde Volk muss weg. Das haben sie schon beim Tempelbau mal gemacht und haben gesagt, hier, es kommt hier nicht dazu, die Samariter. Es ist in einer gewissen Weise im Widerspruch zu dem, was beim Auszug der Israeliten passiert ist. Als die Israeliten ausgezogen sind, da zog viel fremdes Volk mit ihnen. Und das kann man positiv und negativ sehen. Negativ ist tatsächlich, das fremde Volk, das hat angefangen zu murren. Und dann hat es der Rest Israels übernommen. Und das hat sich dann so eingebrannt beim Volk, dass dann halt der Rest des Volkes auch nicht ins verheißene Land durfte, mit Ausnahme von Josua und Kaleb. Andererseits spricht es davon, dass Gott nicht nur für sein Volk die Rettung will. Also nicht nur für Israel, sondern auch für die vielen fremden Völker. Also spricht schon sinnbildlich für uns. Hier sondert sich Israel aber vom fremden Volk ab, weil die Tendenz ist eben, das fremde Volk fängt an zu meckern. Das fremde Volk verführt Israel zu den Götzen. Und das ist etwas, was wir als Gemeinde dann auch machen müssen. Uns absondern von den Fremden. Das ist manchmal nicht einfach. Vor allem, weil man ja manchmal sagen kann, ja, die Leute sind doch hier, sind doch bei uns. Und wenn wir sie jetzt nicht dabei haben, wie machen wir das dann? Wie können die sich denn bekehren? Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, ja, ich muss aber trotzdem gucken, dass hier eine gewisse Reinheit herrscht. Also, das ist schmaler Grat, der gegangen werden muss. Und da braucht man viel Weisheit Gottes. Auf was muss ich jetzt eher Wert legen? Nehme ich die Fremden gerade mit? Oder sage ich, das ist jetzt tatsächlich nur für diejenigen, die dazugehören? Ganz wichtig zum Beispiel beim Abendmahl, weil Paulus sagt, diejenigen, die das nicht für sich nehmen, mit dem Abendmahl, die essen sich das Abendmahl zum Gericht. Man kann das ganz einfach damit klären, dass die Fremden zu ordentlichen Menschen werden, also zu ordentlichen Menschen, zu Christen werden, dass sie zum Volk dazugehören. Ging damals nicht, da hätten sie ja von neuem geboren werden müssen. Geht bei uns. Wir können von neuem geboren werden. Nicht aus uns heraus, aber aus Gott heraus. Und was taten sie jetzt hier? Sie bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Generationenschuld, das ist natürlich etwas, womit wir im deutschen Raum einiges zu tun haben, auch in anderen Ländern. Und da muss man dann auch wieder aufpassen. Hängt mir die Schuld immer nur so drauf, dass ich sage, oh ja, was damals in den 1930ern und 40ern passiert ist und wir sind nicht besser als die anderen und wir machen es ja genauso schlimm und so weiter. Wir sind tatsächlich nicht besser als die anderen. Aber Andererseits hat Gott uns einen Neuanfang geschenkt. Und das merken wir jetzt auch. Also, wenn wir uns das ganze Kapitel durcharbeiten, so viel wie ich jetzt rede, werden wir es heute definitiv nicht schaffen, aber das macht ja nichts. Sie sind das durchgegangen und haben gesagt, so war es, aber wir machen einen Neuanfang. Bei Gott ist es nicht so, dass er sagt, du bist dessen Sohn und der hat das gemacht und darum passierte genau das Gleiche. Das ist, was der Teufel mir einreden will. Der sagt, dein Vater war ein Säufer, du wirst auch ein Säufer. Natürlich, was wir selber moderat machen, das macht die nächste Generation exzessiv, gerade wenn es um Sündigen geht. Aber nur dann, wenn sie sich nicht bekehrt. Also auf der einen Seite, ja, unsere Väter haben das getan und ich muss aufpassen, dass ich es nicht genauso schlimm oder noch schlimmer mache. Aber in Jesus habe ich die Möglichkeit, neu anzufangen. Und darum machen sie das. Also sie sondern sich von allem fremden Volk ab und bekennen ihre Sünden und die Missetaten der Väter. Und sie traten, das ist jetzt Vers 3, und sie standen an ihrem Platz auf. Und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, 3 Stunden lang. Und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. 3 Stunden und danach 3 Stunden oder 3 Stunden und währenddessen 3 Stunden. Beides möglich. Aber auf alle Fälle 3 Stunden schaffen wir heute nicht. Hält meine Stimme nicht aus. Und wir könnten uns natürlich abwechseln, aber genau. Manche müssen ja vielleicht auch morgen wieder arbeiten. Aber auf alle Fälle, sie bekannten die Sünden. Und zwar genauso lange, wie das Wort Gottes gelesen wurde. Weil das Wort Gottes überführt, in dem Maß, wie mich das Wort Gottes überführt, so bekenne ich meine Sünden. Ich muss nicht extra tiefer graben. Das ist manchmal, Leute versuchen dann noch tiefer zu graben und noch extra Schuld rauszusuchen. Nee, das, was dir Gott durch sein Wort, durch seinen Geist aufs Herz legt, das bekennst du. Ganz einfach, ganz schwierig ist dabei, wenn er es mir aufs Herz legt und ich es leugne. Dann gehe ich in die andere Richtung. Dann sage ich, nee, ich habe keine Schuld. Und die Bibel sagt, wenn wir von uns sagen, dass wir keine Schuld haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vers 4. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiel, Schebania, Buni, Scherebia, Bani und Kenani. Und sie schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Vers 5 dazu. Und die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Scherevia, Hodia, Shebania, Petachia sprachen, auf, lobet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Also, der Kontrast. Sie schrien zu dem Herrn, ihrem Gott. Sündenbekenntnis. Und dann sagen sie aber auch, und es sind zum Teil die gleichen, auf, lobet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieso denn das? Ein ganz toller Psalm, der beginnt mit den Worten, lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, deinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler. All das, Sünden bekannt, ja, aber Sünden sind vergeben, Krankheiten geheilt und so weiter, was dann noch alles mit dazu kommt. Selbst wenn ich meine Sünden da habe, ich kann Gott loben. Ich lobe Gott eigentlich sogar darin, wenn ich ihm die Sünden bekenne, weil ich sage, du bist Gott nicht ich, du bist mein Erlöser nicht ich, du bist der, der mir vergibt. Das nehme ich gerne an. Und dann dieses, man lobe seinen herrlichen Namen. Und dann noch dazu, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Also Gottes Name. Wir vermuten, der Name wird Jahwe ausgesprochen, wir können es nicht genau sagen. Das Wichtigere bei dem Namen ist aber, wofür der Name steht. Nämlich, als Gott seinen Namen Mose offenbart hat, da ging es um die Rettung der Israeliten. Als Gott seinen Namen Mose gegeben hat, da hat die Mose ja gefragt, was soll ich den Israeliten sagen, wie soll man dich nennen? Und dann hat er eben gesagt, ich bin der Ich Bin. Und das ist in dem Zusammenhang, dass Gott sagt, ich rette mein Volk. Gottes Name hängt immer wieder mit der Rettung zusammen. Und das Schöne ist, dass jetzt ja in Vers 4 und in Vers 5 beide Male zuerst Jeschua genannt wird. Denn Jeschua ist der Name, den Gott sich dann als Mensch selber gegeben hat. Kurzform von Jehoshua, der Herr rettet. Also der Herr, Jahwe, der Name Gottes, er rettet. Und woraus rettet er? Aus allem. Ganz gleich, was mein Problem ist, Gott rettet raus. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, anrufen bedeutet, wer sich darauf beruft, der wird gerettet werden. Das ist unser Vertragsdokument. Und zwar, wer auch immer. Ganz gleich, was man vorher gemacht hat. Es ist so genial dabei. Und dann das Schöne, der Name ist erhaben über allen Preis und Ruhm. Aller Preis und Ruhm, das kann einmal bedeuten, alle menschliche Ehre, die wir uns geben. Weil, jeder menschliche Titel steht noch unter dem Namen Gottes. Und dann aber auch eigentlich nochmal, wir können Gott gar nicht genug loben. Es reicht nicht aus. Außer, wir haben den Trick, den wir als Gemeinde Gottes haben. Nämlich, dass Gott selber in uns wohnt. Paulus schreibt in Römer 8, wir wissen nicht, wie wir bitten sollen oder wie wir beten sollen, sondern der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also Gott selber in uns betet zu sich. Und damit ist tatsächlich unser Lob besser als das, was sie damals hin und her gekriegt haben. Und das nicht, weil wir besser wären. Es gibt dieses schöne Lied, keine Ahnung, ob es bekannt ist, also umgedichtet Yellow Submarine. Und dann der Text im Refrain ist, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Ist zum Beispiel drin in Sein Ruhm, unsere Freude. Wir sind nicht besser als die damals. Im Gegenteil, wir können es genauso schlimm machen oder noch schlimmer, aber weil Jesus in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist, kann unser Lob so sein, dass es Gottes Namen genügt. Dass es Gottes Namen gerecht wird. Und das am besten dadurch, dass wir sein Kreuz hochhalten und seine Auferstehung. Und was das für unser Leben bedeutet. Tatsächlich zum Beispiel mit den Worten von Psalm 103, die ich eben vorhin schon zitiert habe. So, Vers 6. Jetzt fangen sie an, selber zu beten. Herr, du bist allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer. Und die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist, du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Oh, herrlich. Ich finde, das machen wir heute nicht ganz so, aber man kann diesen Teil mal parallel lesen mit den Gebeten, die in der Offenbarung kommen. Also es gibt zwei große Gebete in Offenbarung 11 und Offenbarung 15 und das mal parallel nebeneinander legen. Da kommt noch richtig schön viel was raus. Wir gucken uns aber jetzt noch mal ein paar Sachen hier an. Also, du allein bist. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Also, in der damaligen Zeit. Natürlich, weil die Völker drumherum haben ganz viele Götter gehabt. Und je nach Schöpfungsmythos, den die Leute hatten, ist die Erde zum Beispiel dadurch entstanden, dass die Götter miteinander Krieg geführt haben. Und bei den Babyloniern zum Beispiel sind die Menschen geschaffen worden von den niederen Göttern, weil sie den höheren Göttern nicht mehr dienen wollten. Und dann eben, du allein bist. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel. Aller Himmel, Himmel, das ist hebräischer Superlativ. Also das Lied der Lieder ist das größte Lied. Oder der König der Könige ist der König über alle Könige. Der größte König. Und der Himmel, Himmel, also der Himmel aller Himmel, das ist der Himmel, der über allem steht. Im Judentum hat man ja von drei Himmeln zumindest gesprochen. Der erste Himmel ist das, was wir sehen, wo die Wolken sind. Zweiter Himmel ist dahinter mit den Sternen. Und dahinter ist dann der dritte Himmel, in dem Gott thront. Über allem, außerhalb der Welt. Und das alles hat Gott gemacht. Also der erste Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott, Subjekt, Himmel und Erde, Objekt. Ganz klar voneinander getrennt. Und Himmel ist ein Flächenplural oder ist allgemein ein Pluralwort im Hebräischen. Kann eben sein ausgespannter Himmel oder tatsächlich auch in dem Fall dann die Himmel, ersten, zweiten, dritten Himmel. Woher wir das im Deutschen mit dem siebten Himmel haben, das weiß ich nicht genau. Aber auf alle Fälle eben hier, du hast den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer. Was bedeutet das? Auch zwei Möglichkeiten. Und also nicht nur zwei Möglichkeiten, bei denen man sagen kann, entweder oder, sondern zwei Möglichkeiten, die beide stimmen. Einmal die Engel. Weil die Engel sind Heerscharen. Gerade wenn man sich das anguckt, da gehe ich nochmal auf die Offenbarung, Offenbarung Kapitel 12. Mit dem Drachen, das ist ja der Teufel, der kämpft mit seinen Engeln gegen Michael und dessen Engel. Aber der Teufel kann nicht bestehen, er hat nämlich nur ein Drittel der Engel, aber selbst wenn er alle Engel hätte gegen Gott und so weiter, und wird auf die Erde geworfen. Das sind Heerscharen. Die Engel treten als Armee auf, oder 2. Könige Kapitel 6, als Elisa und sein Knecht in Dothan sind und der Knecht geht morgens auf die Mauer und plötzlich sieht er die Heerscharen des Königs von Aram um sich, flippt aus und Elisa sagt, keine Sorge, wir haben mehr auf unserer Seite als die. Betet Herr, öffne ihm die Augen und der Knecht sieht auf einmal, die Hügel drumherum sind umringt von feurigen Heerscharen. Also das ist das eine, die Engel. Und das andere, die Sterne. Also die Engel werden tatsächlich in Offenbarung zum Beispiel und auch in anderen Stellen in der Bibel mit Sternen verglichen. Also von dem her passt auch beides wieder. Und das Krasse ist, wenn man sich das Weltall anguckt, man sollte meinen, wenn man jetzt von der Urknalltheorie hergeht, dass alles gleichmäßig verteilt wäre. Aber es gibt große Blöcke im Himmel, also im zweiten Himmel sozusagen, wo nichts ist. Und die Galaxien sind außen drumherum angeordnet, wie Armeen. Und tatsächlich auch wieder in größeren Gruppen und dann ist wieder mal gar nichts und dann wieder eine Gruppe und alles Mögliche, die himmlischen Heerscharen. Und das ist das Wort für Heerscharen, ist im Hebräischen das Wort Zebaot. Bei uns in der deutschen Bibel Zebaot. Also wenn irgendwo der Herr Zebaot steht, das ist der Gott über die Sterne und der Gott über alle Engel und tatsächlich dann auch der Gott über die Heerscharen Israels. Er ist der Oberbefehlshaber Israels, nicht der König. Und wenn sich das Israel heute bewusst machte, dann wären sie vielleicht auch schon wesentlich weiter im Kampf gegen die Araber, die sie vernichten wollen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Aber ich nehme es an. So, dann wird noch gesagt, du hast den Himmel gemacht mit seinem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist. Also, was ist auf der Erde? Der Staub, die Pflanzen, die Tiere. Und natürlich die Menschen. Und die Meere und alles, was darin ist. Das Interessante ist, für Israel war Meer und Land getrennt. Also die haben zwar ja eine schöne lange Küstenlinie, aber Israel ist nie zur Seefahrernation geworden. Weil das Meer für sie ungeheuerlich war. Da haben eben die Ungeheuer drin gewohnt. Die Monster, also Riesenfische und alles Mögliche. Und auch Ungetüme, die wir heute auch nicht kennen. Also es gibt ja immer noch im Meer so viele Gegenden, die nicht erforscht sind. Und selbst wenn man da hinkommt, sieht man ja nicht alle Tiere, die da sind, weil die kriegen das ja schon von weiter mit. Also was es da noch alles geben mag im Meer, keine Ahnung. Du machst alles lebendig. Das ist tatsächlich etwas aus der Offenbarung. Durch deinen Willen haben sie das Leben. Also sie haben ihr Leben, sie haben ihr Wesen. Du machst lebendig. Gott ist es, der lebendig macht und der wieder tötet. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Das ist etwas, was Gott von allen Göttern unterscheidet. Was man schon bei den Plagen in Ägypten sehen konnte. Also die Zauberer haben schon noch so ein bisschen ihre eigenen Tricks haben können. Sie konnten also auch Frösche plötzlich hervorbringen. Aber dann, als es darum ging, aus dem Staub die Mücken rauskommen zu lassen, da haben sie dann versagt. Also Gott ist der Einzige, der lebendig machen kann. Es wird bloß eine einzige Variante geben, wo tatsächlich dann mal der Teufel eine Auferstehung auf sich münzen kann. Das ist dann beim Tier in Offenbarung 13. Das dann verwundet ist durch die tödliche Wunde und genau. Die tödliche Wunde wird aber wieder heil. Tödliche Wunde bedeutet schon, dass die wirklich, also es war wirklich tödlich, nicht einfach bloß, dass da sonst was passieren konnte. So. Und das himmlische Heer betet dich an. Also ganz wichtig nochmal, das himmlische Heer, die Sterne, die Engel, die beten Gott an. Sie beten keinen anderen an. Der Teufel wollte ja Anbetung für sich. Aber die hat er nicht bekommen. Gott wird angebetet vom ganzen himmlischen Heer. Und sie rufen zu ihm, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. So, jetzt kommt Vers 7. Herr, du bist Gott, der du Abram erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa geführt und Abraham genannt hast. Darüber könnte man eine ganze Predigt halten. Also, wen hat er berufen? Abram. Abram heißt auf Deutsch übersetzt erhabener Vater. Du hast ihn erwählt und hast ihn aus Ur in Chaldäa geführt. Ur in Chaldäa, Südirak, irgendwo, wo halt Euphrat und Tigris in den, Golf von Persien? Ins Meer auf alle Fälle. Also, wo sie in den Golf von Persien münden. Und dort hat man den Mondgott Nanna verehrt. Der Mondgott Nanna war zuständig, oder die Göttin war dafür zuständig, dass die Leute fruchtbar werden. Also auch so mit dem Zyklus der Frau, der ja auch ungefähr so lang dauert wie Mondzyklus und so weiter. Genau. Problem war bloß, Sarai, damals ja der Name von Sarah, war unfruchtbar. Und dann sagt Gott, ihr geht hier raus. Und wenn man dann halt noch mehr Stellen aus der Bibel nimmt, dann merkt man, okay, erstmal ist Abraham oder Abram mit seiner ganzen Familie noch gezogen, nämlich mit seinem Vater auch, bis nach Haran. Da wurden aber noch ähnliche Götter verehrt. Und dann, als der Vater gestorben ist, dann ist Abram mit Sarai, allerdings auch noch Lot, ins verheißene Land gekommen. Dann haben die beiden sich aufgeteilt, Abram hat die Verheißung nochmal bekommen und dann hat Abraham erstmal, also hat er die Verheißung bekommen, wo es diesen berühmten Vers gibt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Dann kommt Abrahams Fehltritt, dass Sarai ihm vorschlägt, nimm doch Hagar, meine Magd, als deine Nebenfrau, weil das ist ja das ist die legale Variante, wie man bei uns auch noch, also wie dann die Hauptfrau offiziell ein Kind haben kann, obwohl sie keine Kinder kriegen kann. 13 Jahre später spricht Gott nochmal zu Abraham und sagt, ich bin der Herr, der Allmächtige. Mit anderen Worten, ich brauche deine Spielereien nicht, ich kann das alleine. Und da ändert er Abrams Namen in Abraham. Und Sarais Namen ändert er in Sarah. Witzigerweise beide Male den fünften Buchstaben des hebräischen Alphabets eingefügt, das He. Sarai heißt meine Fürstin, Sarah heißt allgemein Fürstin. Also die ist nicht nur Abrahams persönliche Fürstin dann nur noch gewesen, sondern die Fürstin allgemein. Gott sagt sogar, von ihr werden Könige abstammen. Und Abram, der erhabene Vater, denkt sich dann vielleicht sogar noch, ach ja, ich muss diesen Namen nicht mehr haben. Du heißt jetzt Abraham, Vater einer Menge. Und das Interessante ist, dann sprechen die beiden sich ab da ständig mit den neuen Namen an. Und auch die Leute drumherum müssen sich daran halten, dass Abraham jetzt diesen Namen hat. Und dadurch wächst in Abraham allmählich das Verständnis dafür, Gott hält sein Wort tatsächlich. Gott hat mich zum Vater vieler Völker gemacht, obwohl ich noch kein Kind habe. Und im Laufe dieser Zeit, ungefähr 3 Monate, kommt Gott vorbei und sagt dann, dass Sarah halt in einem Jahr ein Kind haben wird. Sarah lacht hinter der Zeltwand in sich hinein. Gott sagt, warum lacht Sarah? Sarah kommt hinterm Zelt, ja, ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt, doch, doch, du hast gelacht. Und davor kommt noch der Vers, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Oder, wörtlicher übersetzt, ist denn ein Wort zu schwer für den Herrn? Also, dass Gott sagt, mein Wort ist mir nicht zu schwer. Und das dürfen wir auch für uns nochmal annehmen. Wenn wir Gottes Wort für uns nehmen, wenn der Name des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und ich sage, das gilt, das ist Gottes Wort, das ist wahr. Dann ist dieses Wort nicht zu schwer für Gott, ganz gleich wie meine Situation aussieht. Wo ich sage, ich komme da nicht raus aus eigener Kraft, nee, beruf dich auf meinen Namen. Ich bin dein Versorger, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Arzt, ich bin dein Heerbanner, ich bin dein Beistand, alles dabei. Beruf dich darauf und ich helfe dir. Also all das steckt da mit drin und eben Abram wurde zu Abraham. So. Vers 8. Und du hast sein Herz für treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen. Also dieser Bund, der findet sich in 2 Teilen. Einmal in 1. Mose 15, wo Gott selber durch die Tiere durchgeht, obwohl Abraham eigentlich hätte mitgehen müssen nach damaligem Recht, weil Gott gesagt hat, ich stehe dafür gerade, nicht du. Nur ich habe hier was einzuhalten, nicht du. Und das andere ist, wo der Bund in gewisser Weise erneuert wird, als Abraham dann die Beschneidung bekommt. Also, du hast dein Herz treu erfunden. Treu, das hebräische Wort für treu, hängt mit dem Wort Glauben zusammen. Im Griechischen übrigens auch. So. Du hast dein Herz vor dir treu befunden, einen Bund mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter, Girgashiter, und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Also, ne, also da steckt jetzt so viel drin und vor allem, also Gott hat Abraham dieses Wort versprochen und aus dem Galaterbrief wissen wir, 430 Jahre später sind die Israeliten ausgezogen aus Ägypten und haben das Gesetz bekommen. Dann hat es ja nochmal 40 Jahre gedauert, also insgesamt 470 Jahre, aber dann haben sie tatsächlich das Land bekommen. Hat nochmal 7 Jahre gedauert, bis sie das Land ganz eingenommen haben, zumindest bis auf kleine Zellen drumherum. Eben aber dieses, du hast dein Wort gehalten. Warum? Denn du bist gerecht. Gottes Gerechtigkeit, das ist, ich habe vorhin am Anfang den Vers gehabt, unsere Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen, wie Sackkleidung, weil sie sich eben in Säcke gekleidet haben. Aber es ist auch nochmal anders. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, er steht zu seinem Wort. Das ist Teil der Gerechtigkeit Gottes. Gott wäre ungerecht, wenn er sein Wort nicht hielte. Und darum ist es so wunderbar, mit der Bibel zu beten. dass ich Gott sein Wort vorhalte. Und mein liebstes Beispiel dafür ist aus einem Buch von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Da beschreibt er Corrie ten Boom. Und sagt Corrie ten Boom, die hat es gesagt, die hat es oft gemacht, Herr, du musst was machen. Und was hat sie gemacht dann? Dann hat sie ihre Bibel durchsucht, bis sie eine Bibelstelle gefunden hat, die ihre Anliegen untermauert hat, hat die Bibel hochgehalten und gesagt, hier Herr, lies selbst. Gott sein Wort vorhalten irgendwie. Eltern mögen es nicht unbedingt und auch sonst, wenn man das irgendwie jemand, wenn man jemandem was versprochen hat und dann kommt ein, du hast aber gesagt, wenn man es dann eigentlich nicht tun möchte. Bei Gott ist es anders. Er freut sich, wenn wir ihm sein Wort vorhalten, weil er sagt, ja, ich will ja mein Wort halten. Aber solange du das nicht kennst und dich nicht daran hältst, kann ich es dir ja gar nicht geben. Und deswegen, Gott ist gerecht. Die Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, wir tauschen Plätze. Ich bekomme den Fluch, den du verdient hast, und du bekommst dafür den Segen Abrahams. Jetzt geht es noch weiter in Vers 9. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Das zieht sich auch wieder. Also, Mose war geboren, ist gerettet worden durch auf wundersame Weise, ist beim Pharao aufgezogen worden, hat dann versucht, Israel quasi schon selber zu retten durch eigene Kraft, hat den einen Ägypter umgebracht und ist dann geflohen, als das aufgeflogen ist. Und dann heißt es am Ende des Kapitels 2, dass die Israeliten zum Herrn schrien und er sich ihrer annahm. Da war es dann endlich soweit. Und das ist dann, du hast das Elend unserer Väter in Ägypten gesehen und dann, und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Also, Mose ist zurückgeschickt worden, die 10 Plagen sind geschehen, die den Israeliten eigentlich schon gezeigt haben, die Götter der Ägypter können nichts. Das Problem war dann noch, am Schilfmeer standen sie der leibhaftigen Gefahr gegenüber, vom Pharao und seiner Armee erschlagen zu werden. Man kann noch so große Siege in der geistlichen Welt haben, wenn dann einem plötzlich was Menschliches gegenübersteht. Man fängt wieder an zu schreien. Und dann kommt das Wort des Mose, wo er sagt, unser Herr, unser Gott wird für uns streiten und ihr werdet stille sein. Still sein bedeutet nicht, ihr werdet still stehen bleiben, weil Gott direkt danach sagt, sagt den Israeliten, wir brechen auf. Aber es bedeutet, ihr könnt euren Mund halten, ihr braucht keinen Finger zu rühren, dass die Ägypter euch irgendwas an, dass ihr euch gegen die Ägypter verteidigen müsstet, das mache ich. Vers 10 heißt, und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und all seinen Großen und an dem ganzen Volk seines Landes, denn du erkanntest, dass sie gegen Israel vermessen waren und hast dir einen Namen gemacht, wie er heute ist. Das kommt jetzt das, was ich gerade eben schon mal gesagt hatte. Also, die Zeichen und Wunder, die Plagen, die nochmal allen gezeigt haben, die Ägypter haben keine Götter, die gegen den Gott dieses kleinen Hirtenvolkes eine Chance hätten. Und dann eben, du hast dir einen Namen gemacht. Da war es den Leuten klar, der Gott Israels, der kann sowas tun. Kein anderer Gott, aber dieser Gott kann. So, Vers 11 noch. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, genau das hatten wir, sodass sie mitten durchs Meer trocken hindurchgingen und hast ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige Wasser. Da finde ich noch sehr schön, diese Geschichte vergleicht Paulus nicht nur, die nennt Paulus eine Taufe. In 1. Korinther 10 sagt er, dass Israel damals auf Mose getauft wurde. Und wenn wir uns das angucken, was bedeutete das damals für Israel? Alle, das gesamte Volk, Männer, Frauen, Kinder, auch noch die Schafe und so weiter, also das ganze Vieh. Und egal ob Nachkomme Jakobs oder Fremdvolk, sind durch das Meer hindurch Und der Pharao, der ein Bild ist für den Teufel, ist drin ersoffen. Und damit hat er keine Chance mehr gehabt, den Israeliten irgendwas anzutun. Die Taufe bedeutet, dass alles, was mit meinem alten Leben zusammenhängt, in der Taufe ersoffen ist. Und der Teufel hat kein Anrecht mehr, mir irgendwas anzutun. Das Problem ist bloß, ich bin auch wie Israel und will immer wieder zurück nach Ägypten. Aber eigentlich, wenn ich mir dessen bewusst bin, was das bedeutet, dass ich getauft bin. Deswegen hat Luther das immer wieder gesagt. Er hat nicht gesagt, ich glaube an Jesus, sondern er hat gesagt, ich bin getauft. Etwas, womit ich gar nichts zu tun hatte. Wenn ich das klar weiß, was es bedeutet, dass ich getauft bin, dann kann ich das dem Teufel entgegenhalten und sagen, du hast überhaupt keinen Anspruch auf mich. Das ist auch wunderbar, wenn man für andere betet, bei denen man weiß, die sind getauft. Und dann zu sagen, dieser Mensch ist getauft und Teufel, du hast kein Anrecht darauf, nimm deine Dreckspfoten weg. Andersrum zu sagen, Jesus, dieser Mensch ist auf deinen Namen getauft, hier, kümmere dich. Das klingt so dreist, aber wir dürfen das, weil wir Gott sein Wort vorhalten. Ein bisschen schaffe ich noch. Und du hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, um sie zu erleuchten auf den Wege, den sie zogen. Gerade aus Psalm 105 merkt man, die Wolke war nicht nur vor ihnen, die war auch über ihnen. Ganz praktisch in der Wüste, wenn man am Tag eine Wolke über sich hat. Bei 50 Grad Außentemperatur. Und auch nachts ganz praktisch, wenn Feuer über ihm ist, weil, also zum einen, es ist hell und zum anderen ist es warm. Und dann ist nochmal die Frage, wie hat Gott sein Volk eigentlich geführt? Ja, ganz einfach. Die Wolke hat sich bewegt oder die Feuersäule hat sich bewegt. Aber ganz klar, wenn ich nicht verbrennen will, bleibe ich lieber im Schatten. Und man hat festgestellt, okay, die Wolke bewegt sich in die Richtung, dann gehen wir jetzt mal alle in die Richtung. Wunderbar. Und wie dann gerade in Psalm 105 davon redet und auch in 1. Korinther 10, sie waren unter der Wolke, unter Gottes Schutz. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und in dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich versuch's noch. Wenigstens, also, weil in Vers 15 endet ein Abschnitt, dann mache ich mal bis dahin noch. Also Vers 13, und du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai. Also etwas, was zu dem Zeitpunkt noch nie passiert ist, Gott ist herabgestiegen, also wirklich ganz runter, nicht wie beim Turmbau zu Babel, wo er runtergefahren ist und hat die Sprachen verwirrt, sondern da herabgestiegen und hast mit ihnen vom Himmel her geredet, ein wahrhaftiges Recht und rechte Gesetze und gute Satzungen und Gebote hast du ihnen gegeben. Gott hat seinem Volk sein Gesetz gegeben, als er runtergekommen ist auf den Sinai. 1600 Jahre später kam Gott wieder runter. Und zwar in relativ kurzer Zeit, zweimal. Gott, der Sohn, kam runter, hat uns das bessere Gesetz gegeben. Er hat, also zum Beispiel die Bergpredigt ist ja gerade für die Jünger und hat ihnen gezeigt, ja, Mose hat so gesagt, ich sage euch das, wo das Gesetz des Messias noch das Gesetz des Mose überbietet. Und dann, als Jesus wieder aufgefahren ist, kam Gott nochmal herunter, der Heilige Geist. Und er wohnt jetzt in unseren Herzen. Und das Gesetz Gottes ist nun in unsere Herzen geschrieben. Wir müssen trotzdem gerne in der Bibel lesen und gucken, wo ist das eigentlich hier und wie hat es sich damit, aber wir haben es hier drin. Müssen es dann gewissermaßen aktivieren durch das Wort Gottes und sagen, okay, das nehme ich jetzt an, damit ich den Geist nicht dämpfe. Vers 14 noch, du hast deinen heiligen Sabbat ihnen kundgetan und Gebote, Satzungen und Gesetze ihnen geboten durch deinen Knecht Mose. Der Sabbat, dieses ganz besondere Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Eigentlich brauchen wir als Gemeinde keinen Sabbat. Eigentlich könnten wir 7 Tage wieder durcharbeiten. Aber wir haben das schon übernommen mit dem freien Tag. Wir haben bloß dann gesagt, wir nehmen nicht mehr den siebten Tag wie die Juden. Wir nehmen den Sonntag, den Tag des Herrn, weil das der Tag ist, an dem er auferstanden ist. Aber an dem Punkt kann ich tatsächlich sagen, also die Adventisten sind da jetzt nicht so falsch, dass sie sagen, wir wollen unbedingt den Sabbat halten, weil es ist ein freier Tag. Das Wichtigste ist dabei, weiß ich jetzt nicht, ob die Adventisten das genau wissen oder kapieren und so weiter, dass Jesus unser Sabbat ist. Jesus ist die Erfüllung des Sabbats. Er ist die Ruhe, die wir brauchen. Also, du hast den heiligen Sabbat ihnen kundgetan, damals der eine Tag, heute ist es das ganze Leben in Jesu Ruhe, die, zu der er uns ruft, in Matthäus 11, 28. Und dann durch deinen Knecht Mose. Überboten durch den Knecht des Herrn Jesus Christus. Und du hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, als sie hungerte, und Wasser aus dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete. Brot vom Himmel, davon redet Jesus später in Johannes 6, als er sich selber das Brot vom Himmel nennt. Und Wasser aus dem Felsen, und vom Felsen sagt Paulus später, der Fels war Christus. Der Felsen, der erst geschlagen wurde, als Bild dafür, dass Jesus geschlagen wurde und gekreuzigt wurde, und später, als hätte Mose einfach nur reden müssen zum Felsen. Wir brauchen Jesus nicht erneut ans Kreuz schlagen, wenn wir Erfrischung brauchen, wir dürfen mit ihm reden. Viel praktischer. So, also hast Wasser aus dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete, und ihnen geboten, sie sollten hingehen und das Land einnehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhobst, um es ihnen zu geben. Da wird jetzt der Bogen zurückgeschlagen zu dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Hier endet der Sinnabschnitt, deswegen gehe ich auf das nächste dann erst beim nächsten Mal ein. Also von dem her, jetzt an diesem Punkt glorreich, Gott sagt, nehmt das Land ein. Und Gott sagt uns auch, nehmt das ein, was ich euch gegeben habe. Nehmt das Land ein. Das verheißene Land spricht in der Bibel von dem Leben, das von Gottes Geist erfüllt ist. Das bedeutet, dass ich alle himmlischen Reichtümer einnehmen darf, ausleben darf, dass ich dem Teufel das abluchsen darf, was ihm eigentlich zusteht, weil Gott sagt, ne, du gehst als Gemeinde sogar ins Reich des Teufels hinein und holst da Sachen raus, als Beute. Und das sagt er, geh hinein, nimm es alles ein. Das gilt. Und das andere gucken wir uns erst beim nächsten Mal an. Von dem her, tatsächlich jetzt mit dieser positiven Note und dieser Aufforderung, du bist von Gott erlöst, du bist durch die Wüste geführt und jetzt nimm das ein. Und nur noch so viel, sei wie Josua und Kaleb. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, was du alles uns durch dein Wort zeigst. Gerade dadurch, wenn wir in die Geschichte zurückblicken. Erinnere du uns auch wieder neu daran, was du in unserem Leben getan hast und was du uns tun willst. Erinnere uns an dein Wort, dass wir sagen, dieses Wort ist wahr, auch wenn es nach außen hin nicht so aussieht. Dass wir es von dir dankbar annehmen können und dass es in unserem Herzen Wurzeln schlägt und die Frucht bringt, die du gerne haben möchtest. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.